andere stark machen, statt selbst auf der Bühne stehen.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Andere Menschen stark machen, statt selbst auf der Bühne zu stehen. Darüber reden wir heute mal wieder mit einem Ausnahmeunternehmer, der 3 Unternehmen in aller Ruhe und professionell führt, extrem viele interessante Schritte auf seinem Lebensweg dorthin hatte und ihm es Freude macht, andere groß und stark zu machen und eben nicht selber auf der Bühne zu stehen, sondern die Bühne für andere zu bereiten. Erstmal herzlich willkommen, Norbert Wölbel, heute hier bei uns im Podcast.
Hallo Ulrich, freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir steigen auch, danke, dass du da bist. Wir steigen auch gleich ein mit der natürlich spannenden Frage, ey, jetzt, warum ist es dir denn so wichtig, dass du andere stark machst?
Dazu muss ich ein bisschen auch biografisch ausholen. Du hast es angedeutet. Ich liebe die Bühne.
Umso erstaunlicher, dass du sie freigibst.
Ich liebe es, Vorträge zu halten. Ich liebe es, Keynotes zu halten. Und gleichzeitig habe ich sozusagen irgendwann mal über meine persönliche Wirkungsdimension nachgedacht und kam dann genau an diesen Punkt zu sagen, ein noch geileres Gefühl, ich beschreibe es jetzt einfach mal so, ist es, anderen dabei zu helfen, die Bühne zu betreten, anderen dabei zu helfen, erfolgreich zu sein, anderen dabei zu helfen, ihr berufliches Glück zu finden und schmunzelnd backstage zu stehen und zu gucken, wie andere performen. Ja, das kann ist ich für mich intrinsisch auch nochmal, das kribbelt noch ein bisschen mehr.
Ein anderer Kick. Ich weiß, am Montag bei einer Veranstaltung stand da am Kaffee rum, da liegt plötzlich eine Hand auf meiner Schulter und er sagt, übrigens, du hast mir meinen Sommerurlaub gerettet. Und dann hat er erzählt, warum ein Impuls von mir irgendwie ihm darüber nachgedacht hat, dass er bitte im Sommerurlaub sein Handy ausschaltet, Laptop weglässt und wie auch immer. Und ich habe mal einen Kooperationspartner in Amerika gehabt und da war ich auf einer Veranstaltung. Und dann mein Sitznachbar, sage ich, warum stehst du nicht da unten auf der Bühne? Sagte, du, mir ist viel lieber 10 Leute, die ich groß gemacht habe, stehen da unten. Ich bleib einfach hier völlig entspannt sitzen. Ich verdiene ja mit. Ich verdiene ja mit. Nee, und die Haltung, das hat mir ja bei dir auch so gut gefallen, die Haltung zu sagen, komm, wo ist denn unsere Wirkung größer, wenn wir uns selber in Szene setzen oder wenn wir andere Leute nach vorne bringen? Und das ist ja eine gute Frage, auch du mal jetzt auch ein Stück zurück in deine Historie. In der einen Firma bei Exgenio in Karlsruhe bietet ihr ja sowas wie, du hast es glaube ich vornehm, hybride Weiterentwicklungsmodelle für Unternehmen, die Führungskräfte befähigen, Veränderungen zu gestalten. Das ist ja da euer Anspruch. Und ich glaube, sowas wie hybride Weiterbildungs- oder Weiterentwicklungsmodelle und auch das Thema andere groß machen, wie kommt denn das da zusammen? Was ist denn da die generelle Idee eures aktuellen Konzepts?
Also tatsächlich, das ist jetzt mal kurz der fachliche Ausflug. Es geht um Lernpsychologie und es geht um die Frage, wie lernen wir denn? Und Hybrid heißt erstmal nichts anderes. Der eine Teil ist das, was wir E-Learning nennen. Das heißt, Gamification-orientiert. Ich gucke mir ein Video an, ich löse Aufgaben, ich überprüfe mein Wissen, aber das ist selbstbestimmtes Lernen. Und der zweite Teil ist dann, dass wir die Führungskräfte oder die Außendienstler oder die Change Manager oder wen auch immer dann in einem Begleitungskontext haben, zu sagen, okay, jetzt hast du dich mit 2, 3 Inhalten beschäftigt, hast du mal die erste Lernkurve genommen, hast verstanden. Und dann haben wir den Begriff der Manifestation geprägt, zu sagen, wie sorgen wir dafür, dass das, was du verstanden hast, jetzt sofort in den Alltag übergeht. Nimm's und mach's. Mhm. Und zwar nicht einmal, sondern 50 Mal.
Das ist also wirklich, ich mach mal ein Beispiel, sich verinnerlicht.
Ja, ich mache mal ein Beispiel. Da geht es um Befähigung, das heißt, da geht es auch um handwerkliche Themen. Kennt ihr vielleicht eine Mentaltechnik, Priming? Priming ist, kennen wir vom Skifahren, höchste Fokussierung. Ich rufe Erfolgsgefühle ab, gehe in Anführungszeichen mit einem bestimmten Mindset auch in ein Gespräch, hat den Geschäftsführer in einem meiner Programme, das selbstentwickelte Programm heißt übrigens Marktmenschen, und da haben wir über das gesprochen und dann sagt, oh, das könnte mir helfen, mich vor allem auf Situationen zu fokussieren, mich in einen extrem leistungsbereiten, wachen Zustand zu bringen. Dann rief er nach 3 Tagen an und sagt, also Herr Wöbel, ich mache es jetzt mal breitschwäbisch, ich habe das jetzt 3-mal probiert, das ist nichts für mich.
Ja gut, kann man so machen, muss man aber nicht. So,
dann war meine relativ einfache Antwort, kleiner Tipp, wir reden nach 50 Mal, nicht nach 3 Mal. Ja. So, das ist letztendlich jetzt, um auf das Angebot von Exgenio zurückzukommen, wir verbinden das Beste aus beiden Welten, weil wir haben Wirkungsanspruch. Wir wollen Menschen befähigen, aber nicht nur, indem sie es verstehen, sondern indem sie es mutig anwenden. Und dafür braucht es den Begleiter oder die Begleiterin. Das ist schlicht und ergreifend deutlich effizienter, als zu sagen, naja, dann lies nochmal 5 Bücher, irgendwann wird es schon klappen. Sondern Prinzip verstanden, taugt für mich, mutig anwenden und auch dann zulässig nach 50 Mal zu sagen, nette Erfahrung, brauche ich nicht, ich habe eine bessere Idee. Aber wichtig ist eben, Hybrid heißt einerseits selbstbestimmtes Lernen, andererseits Begleitung in der Manifestation in den Alltag und zwar sofort. Ja. Wir kennen das alle, Wochenendseminare, alle fahren euphorisch nach Hause. Und fragst die Leute nach 8 Wochen, was im Alltag ankommt. Nix.
Ha ja, Alltag war halt schneller. Der Kampf mit der Schwerkraft ist halt immer ein harter Gegner. Und wie das immer so schön heißt, auch Flugzeuge starten ja gegen den Wind. Weil vorm Wind kriegst du die Dinger nicht vom Boden. Und ich glaube, diesen Kampf mit der Schwerkraft, das wäre auch zum Thema Wiederholung und Stückzahl und Umsetzung und Erfahrungen damit machen, das wäre, glaube ich, eine gute Überleitung mal in deine davorherige Historie aus dem Sport. Weil mit einmal üben hat man ja da genau gar keinen neuen Bewegungsablauf drauf. Da braucht man ja auch, glaube ich, ein bisschen mehr. Wir hatten ja angekündigt, viele Vorerfahrungen, die dich auf dem Weg begleitet haben. Gehen wir mal zurück in deine Jugend, in den Sport. Was hast du da gemacht?
Also ich habe so gut wie alles gemacht. Ich habe Rugby gespielt, mal ganz früher. Ich war auch mal Turner. Und dann hat sich irgendwann die Reise Richtung Leichtathletik, speziell Hochsprung, ergeben. So, und die Erfahrung, die ich beispielsweise gemacht habe, ob jemand an seiner Leistungsgrenze 2 Meter agiert, das war meine, oder an seiner Leistungsgrenze 1,85 oder an seiner Leistungsgrenze Weltrekord agiert, der Trainingsaufwand ist der gleiche.
Das stimmt wohl.
Ja, also ja. Ob das sind eben, du musst den Kraftraum, du musst an deiner Grundgeschwindigkeit arbeiten, du musst an der Technik arbeiten. Und da gab es ein Erlebnis, das hat mich sehr geprägt, nämlich eine Verletzung am rechten Sprungbein. Und damit war klar, von der Seite wird es nicht mehr funktionieren. Also ich werde nie wieder von links anlaufen, weil dann brauche ich das rechte Sprungbein. Also war die große Frage.
Okay, ich dachte mal, okay. Mhm.
So, und jetzt war die Frage, okay, spiegeln wir das? Also, dann wechseln wir doch das Sprungbein. Ich habe mich damals biometrisch sozusagen vermessen lassen, so nach dem Motto, ist das rein physiognomisch überhaupt möglich? Die Antwort war in Freiburg damals, passt, weil ich neudeutsch wenig muskuläre Disbalancen hatte, das heißt linke Seite, rechte Seite, ähnlich ausgeprägt und so weiter. So, und dann bin ich zu meinem Trainer und gesagt, und was machen wir jetzt? Hast eine Idee? Seine Antwort war 50.000. Wie 50.000? 50.000 Trainingssprünge von der anderen Seite.
Die Zahl alleine, weil ich ja gerade in den Boden gestampft habe. 50.000!
Inklusive der Aussage, danach können wir entscheiden, ob es Sinn macht oder nicht.
Oh nee.
So, das hat mich zwei Jahre gekostet. Hab beispielsweise übrigens gelernt, dass ich von der anderen Seite mit der Zeit ein paar motorische Fähigkeiten entwickelt habe. Das betraf die Anlaufgeschwindigkeit und den Abflugwinkel, um es mal vereinfacht zu sagen, wo ich das dann von der anderen Seite besser gemacht habe wie vorher. Aber da war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will keine, ich habe keine A-Kader-Ambition oder sonst irgendwas, sondern es war eigentlich nur noch diese intrinsische Motivation. Wie cool wäre das denn, wenn ich noch einmal von der anderen Seite die gleiche Höhe springe? Und das ist mir in der Tat gelungen. Und dann habe ich aber aufgehört, weil dann kam eigentlich so dieser kognitive Affe auf der Schulter zu sagen, aber guck mal, also bei dem Trainingsaufwand, du bleibst immer Vorgruppe, egal bei welchem Wettkampf. War ein tolles intrinsisches Gefühl, bin danach noch ein bisschen 400 flach gelaufen. Und dann bin ich wieder zurückgekehrt in meine angestammte Sportart, nämlich Volleyball. Und habe dort noch ein paar wirklich lässige Jahre, ich glaube, dritte Liga gespielt, Teamsport genossen, weil als Leichtathlet neigt man ja auch leicht zum Autismus irgendwann. Und das ist so die Geschichte dahinter.
Ich glaub, die nutze ich natürlich. Die muss man verstehen, damit man jetzt auch den jetzigen Status versteht, dass das ja alles immer eine Vorgeschichte hat und dass das auch nicht zufällig ist, sondern dass es immer eine Folge von ist. Und manchmal versteht man die ja erst rückwärts. Wieso muss ich jetzt erstmal das machen? Und wieso auch jetzt mit dem eben Umsetzungsübung im Kampf mit der Schwerkraft? Ich meine, 50.000 Mal springen. Ach du Scheiße. Das ist echt ein Wort, oder? Da denkt man, da wie Auto dreimal waschen oder so. Mir fällt gerade ein, dieser Film Karate Kid, den kennst du wahrscheinlich auch noch, oder? Auftragen und polieren. Und wo man jeder sagt, ja, der lässt sich doch nur die Autos kostenlos putzen. Aber am Ende brauchst du diese Bewegungsabläufe und auch im Kopf, wenn wir jetzt auch über Umsetzungsbegleitung gehen und über Stückzahl und so. Das ist ja wirklich, was jeder kennt. Du nimmst dir was vor und die machen es nicht. Und dann kommst du nach drei Wochen hin zu sagen, und? Ja, nix. Genau. Da habt ihr Geld verschwendet. Wofür gibt der Geld für uns aus, wenn ihr am Ende nichts macht?
Vielleicht noch ein kurzes Beispiel dafür. Das ist tatsächlich aus der Exgenio-Welt, das ist von meinem Mitgeschäftsführer. Es gibt Zustände im Lernen. Der erste Zustand ist unbewusste Inkompetenz.
Ja.
Mhm. Bewusste Inkompetenz, bewusste Kompetenz, unbewusste Kompetenz. Mhm. Nehmen wir das Thema Radfahren. Jemand, der noch nie ein Rad gesehen hat, gar nicht weiß, dass es sowas gibt, weil er vielleicht irgendwo im Urwald wohnt und da fliegt irgendwie, gibt es einen Flugzeugabsturz, alle haben überlebt, steigen mit ihren Mountainbikes aus und er sieht die da rumfahren, dann wandert er in den Zustand der bewussten Inkompetenz, weil er setzt sich selber drauf und fliegt auf die Nase.
Man kriegt das erstmal mit, ich kann das ja gar nicht, aber ich habe das ja aber noch mein ganzes Leben nie vermisst.
So, dann sagt aber vielleicht, Mensch, cool, ich fände es toll, wenn ich es könnte. Dann begibt er sich in den Zustand der Arbeit an der bewussten Kompetenz. Wie geht das? Wie muss ich einen Lenker halten? Auf was muss ich aufpassen? Wie soll das alles funktionieren? Mhm. Und irgendwann landen wir im Zustand der unbewussten Kompetenz. Wir denken nicht mehr nach, wie steige ich auf ein Fahrrad? Wir machen es einfach. Wir fahren einfach los. Und das ist auch ein bisschen der lernpsychologische Ansatz hinter dem, was wir tun, dass wir in der Befähigung so weit gehen, dass aus einer bewussten eine unbewusste Kompetenz wird, dass jemand, wenn er in ein Mitarbeitergespräch geht, automatisch in einen Zustand der höchsten Fokussierung geht. Mhm. Alle Störungen abschaltet, automatisch sein Handy ausmacht, in Anführungszeichen, muss gar nicht mehr drüber nachdenken, alles hochritualisiert, weil sein Gesamtorganismus erkannt hat, jetzt brauche ich alle Aufmerksamkeit für meinen Mitarbeiter in der nächsten halben Stunde. Und er muss sich aber nicht mehr kognitiv darauf vorbereiten und sagen, nicht vergessen, Störungen abschalten, nicht vergessen, mental vorbereiten, sondern läuft.
Das hört sich gut an, weil du bist ja dann danach auch aus dem Sport, das machen wir aber kürzer, weil sonst wird unsere Folge zu lang. Du warst ja dann auch Sportreporter und du warst ja dann auch im Marketing und alle diese Erfahrungen zusammen haben dich ja am Ende dann auch wieder neue Entscheidungen treffen lassen. Wir reden ja immer über Wegebedarf, es gibt was zu tun, Dinge ändern sich, wir haben Sackgassen, wir haben Kreuzungen, wir haben Abbiegungen. Jedes Mal muss man ja eine neue Entscheidung treffen. Und irgendwann hast du ja die Entscheidung getroffen, du wirst jetzt nicht mehr Sportreporter und du lässt es jetzt auch mit dem Marketing und dann bist du ja in das Thema Weiterbildung, Weiterentwicklung, Menschen entwickeln eingedrungen. Und da ist ja dann die Frage, gerade wenn man so aus diesem höher, schneller, weiter, wiegen, messen, zählen kommt, wie kommt man denn von da aus dahin, dass man sagt, nee, Zahlen sind ja eigentlich gar nicht so wichtig, da gibt es vielleicht Werte, die wichtiger sind. Wie war das denn?
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Ehrlicherweise habe ich, das ist Business-Kontext. Und da geht es mir auch darum zu sagen, was macht mich ökonomisch erfolgreich. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, in meinem Sweet Spot zu arbeiten. Da zu arbeiten, wo ich gar nicht merke, wie die Zeit vergeht. Da zu arbeiten, wo Kompetenz und Leidenschaft zusammenkommen. Also wenn ich heute Führungskräfte begleite oder Menschen in einem Veränderungsprozess, dann hat das auch eine Performance-Dimension. Das darf dem Unternehmen nützen.
Ja, sollte.
Ja, das bezahlt ja auch. Also mal ganz flapsig gesagt, ne? Das, wenn ich persönlich in einem Befähigungsprozess merke, es geht mir besser damit und gleichzeitig ist die Leistungsbereitstellung an die Organisation, in der ich Verantwortung übernehme, deutlich über meinem Performance-Level als vorher, dann ist das für mich ein sehr nachvollziehbares und absolut realistisches Ziel. Und das war so ein bisschen mein Thema, dass ich sage, es nützt nichts, wenn wir die Prozesse optimieren, wenn wir die Prozesse digitalisieren, wenn wir neues ERP kaufen. Wir müssen die Menschen mitnehmen, weil wir geben ihnen neue Werkzeuge an die Hand und wir vergessen ihnen spaßhalber zu erklären, warum.
Spaß haben, genau. Und Sweet Spot ist ja eine gute Bezeichnung dafür, jetzt so für uns als Trainer, Coaches, Berater, wie man auch immer Wegbegleiter, wie man auch immer uns nennt. Wenn wir uns nicht wohlfühlen, kriegen wir unsere PS nicht auf die Straße und unsere Kunden kriegen nicht die Leistung, die sie verdient oder am Ende auch bezahlt haben. Und es ist absolut. Ja 100% gleich bei den Mitarbeitern. Wenn die tolle Werkzeuge kriegen und fühlen sich damit nicht wohl, ja, wie war der EPS auf der Straße? Wie viel Streuverlust haben wir denn? Denn das kann ja nicht funktionieren. Und deswegen ist das ein extrem wichtiger Punkt, den Fokus umzulenken. Oder wie du es eben gesagt hast, bei einem Mitarbeitergespräch, dem gehört jetzt unsere Präsenz zu 100% und nicht nur zu 99 und schon gar nicht nur zu 80, sondern da ist, weil das ist Wertschätzung.
Das ist aber auch Effizienz. Also nochmal, das darf beides zulässig sein. Wenn ich fokussiert in ein Mitarbeitergespräch, gut vorbereitet, konzentriert, da kann ich die Uhr danach stellen, dass ich nach einer halben Stunde ein wertschätzendes, gutes, präzises Ergebnis habe, wie wenn ich eine Stunde lang rumeier.
Ja, gut, die halbe Stunde hat es gespart, das stimmt. Ja, absolut. Ja,
also weißt du, das hat, auch wenn sich das ein bisschen altbacken anhört, am Ende ist doch, es gibt einen Deal zwischen Unternehmen und Mitarbeitern. Mhm. Und der Deal heißt nach wie vor Geld gegen Leistung. So, das kann man so sehen. Jetzt ist die Frage, was ist Leistung, was ist Geld, Vergütungsprinzipien, können wir Riesenfässer aufmachen. Aber am Ende, wenn ich jemand einstelle, dann erwarte ich Performance. Wenn ich zu viel erwarte, ist es ungünstig. Wenn ich zu wenig erwarte, übrigens auch. Ja. Aber am Ende ist es eine Vereinbarung. Es ist ein Deal. Der hat auch viele emotionale Seiten, der hat mit Teambuilding, der hat mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, alles fein. aber trotzdem erwarte ich als Unternehmer oder als Unternehmen Performance. Und wenn ich dann sozusagen, das ist sozusagen unser Kontext, noch einen Schritt weiter gehe, der Deal heißt auch, wir bezahlen dir Befähigung, wir zahlen dafür, dass du besser wirst. Und ganz ehrlich, davon werden wir was haben, aber du auch. Und wenn du nur eine halbe Stunde früher nach Hause kannst, bei der gleichen Performance.
Das ist immer ein Win-Win oder es ist keins. Also wenn wir nicht beide was davon haben, hat das ein schnelles Ende. Dann ist das im Sinne von, auch wenn dieser Begriff nachhaltig, das hat keine dauerhafte Wirkung. Wir fallen früher oder später aus der Kurve, eher früher als später, kriegen nur Bruchteile der Leistung oder zahlen viel zu viel Geld für viel zu wenig Ergebnis irgendwo oder haben nur unzufriedene Leute oder sind selber unzufrieden. Also wenn es kein Win-Win ist, taucht es nichts. Also das muss man einfach so sagen, oder? Und zu glauben, ja, man könnte Leute über den Tisch ziehen, so oder so rum, ob den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer, spielt gar keine Rolle. Also wenn einer Verlierer vom Tisch geht, das
kann nicht funktionieren.
Und wie viele kennen wir denn aus der Praxis, wo am Ende so ein komisches, flaues Gefühl im Magen bleibt, zu sagen, hey, so richtig cool war das nicht. Viel zu viele.
Absolut.
Ja. Was ja unseren Thema andere Leute groß machen, wieder in den, auf den roten Faden zurückholt, weil das zahlt ja darauf auch ein, dass wir mit der richtigen Haltung unterwegs sind. Das wäre, ich nenne es mal in meinen Begriffen, so ein Win-Win draus machen. Und auch da hast du ja für dich geguckt, dass du dich ja, um bei Xgenio dann in Wirkung zu kommen, hast du dich ja auch aus deiner vorherigen Firma ja rausgeklinkt, musstest ja loslassen und hattest ja auch einen längeren, ich glaube, wir haben ihn mal Abnabelungsprozess im Vorgespräch genannt. Erzähl mal drei Takte davon, wie das denn so ist, ein laufendes Unternehmen zu verlassen und was anderes anzufangen.
Auch hier, also tatsächlich schon zweimal erlebt. Und ich mache mal die erste Story. Das war ein von mir gegründetes Unternehmen, Werbeagentur, klassisch damals, viel B2B-Geschäft und so weiter, 30 Mitarbeiter. Und ich haderte an meiner persönlichen Wirkungsdimension und hatte nach, glaube ich, 1000 Kampagnen auch irgendwie den Eindruck, das ist so überschaubar mit meiner Wirksamkeit. Also klartextlich, ich habe für mich dann gesagt, ich will nicht mehr für, sondern mit Unternehmen arbeiten. Ich will da tiefer rein. Ja, ich will einfach, ich will mitwirken, nicht nur Dienstleister und Erfüllungsgehilfe sein. Damals als Chef einer Werbeagentur mit ungefähr 30 Mitarbeitern, wenn mir da ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin sagte, naja, Herr Löbel, Sie sind ja für die hübsche Bildle und die knackigen Headlines zuständig, aber mit Umsatz hat das ja nichts zu tun, was Sie da machen. Dann gab es für mich eigentlich nur noch einen Blick, wo ist hier die Tür, nichts wie weg. Nee, natürlich nicht, aber da bin ich schon sehr schnell auf die Barrikaden zu sagen, ich glaube, wir haben noch Klärungsbedarf. Sehe ich anders? Ich gebe Ihnen mal mein Bild und meine Wirkungserwartung an mich und mein Team. Wir wollen keine Preise gewinnen als Agentur, sondern wir wollen Ihnen zur richtigen Zeit die richtigen Leads in Ihr CRM spielen. Wir wollen sicherstellen, dass Sie an den richtigen Leuten arbeiten. Wir wollen Ihre Marke groß, stark und sichtbar machen, weil auch das hilft übrigens beim Verkaufen. Also bewusst nochmal den ganzheitlichen Blick drauf. So, und dann kam dieser Abnabelungsprozess, dass ich nach einer gewissen Zeit müde war. Und dann aber zu einer ganz komischen Kernbotschaft für mich selbst kam, nämlich zu sagen, ich werde so lange da bleiben, bis ich sicher bin, dass keiner die Straßenseite wechselt, wenn er mich sieht.
guter Anspruch. Wir gehen aufrecht und mit klarem Blick und ohne Peinlichkeit.
Ja, genau. Und wir freuen uns, wenn wir uns sehen und wir ziehen uns auf den Kaffee zurück.
Genau,
und
alles gut.
Deswegen habe ich übrigens auch von einem Coach viel gelernt, systemisch, der gesagt hat, du wirst erst dann gehen können, wenn dein Gesamtsystem Tschüss sagt.
Mhm. Wann war der Zeitpunkt?
Nach 2 Jahren.
Wo hast du denn festgemacht, dass es jetzt stimmt? Was war denn so logisch, unlogisch, das Gefühlte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt?
Das war ein Augenblick. Ich habe 2 Jahre lang im Kreise der Gesellschafter immer wieder klar announced, ihr wisst, ich bin auf Abschied. Ihr wisst, ich bin auf einer Abschiedsreise. Ich ehre und schätze euch, dass ihr mir die Zeit gebt, die es braucht. Mhm. Und es kam der Tag X, da war Bauch und Hirn eins, da war links und rechts eins. Da habe ich mich nur noch mal hingestellt, habe gesagt, der Punkt ist erreicht, ich gehe. Und im Gegensatz zu allen Gesprächen vorher hat niemand mehr interveniert, kein Steuerberater, kein Wirtschaftsprüfer, kein Begleiter, kein Mitgesellschafter, weil mein Gesamtsystem die Ausstrahlung signalisiert hat. Das Ende der Reise ist erreicht.
Jetzt passt's.
Ja, und weil mein Gesamtsystem soweit war, ich habe tatsächlich von dem Begleiter gelernt, der sagt, bitte warte, bis du ganz und gar soweit bist und du kannst den Zeitpunkt nicht beeinflussen.
Interessant.
Er hat mir auch erklärt, das hatte ich mir früher selbst immer als Schwäche ausgelegt, der sagte, wenn ich mit dir arbeite, auch mal sozusagen ein bisschen körperlich, physiotherapeutisch oder dann sagt er, ich arbeite zur Hälfte mit einem Linkshänder und zur Hälfte mit einem Rechtshänder. Gute Nachricht, keine muskulären Disbalancen.
Ach, das haben wir schon mal.
Ja. Gut. Schlechte Nachricht, du brauchst länger für Entscheidungen, weil beide Systeme müssen sich einig sein.
Ach, guck mal.
Ja. Und heute lege ich mir das als Stärke aus, damals als Schwäche, dass ich sage, das gibt mir die Gabe, keine Ahnung, wo ich sie her habe, dass ich auch Situationen mit beiden Antennen lesen kann.
Warum auch immer mir das gerade einfällt, wir haben ja Pferde. Und da ist es so, das Gerücht gilt, dass die linke und die rechte Hirnhälfte nicht vernetzt sind. Du reitest mit einem Pferd am Trecker vorbei, siehst im rechten Auge, Trecker tut nichts. Du reitest nachher zurück, Trecker auf der linken Seite, große Panik, Pferde fressende Monster. Und wenn da wieder nichts passiert ist, dann kannst du das nächste Mal vorbeireiten, weil die linke und die rechte Hirnhälfte verstanden haben, der Trecker frisst keine Pferde. Und dann denkt man zuerst, wieso, wir haben das doch jetzt gesehen, ja, aber nur auf der einen Seite. Und deswegen finde ich das mit dieser Balance, beide Seiten müssen angekommen sein, einen coolen Hack, weil ich glaube, wenn wir auch Mitarbeiter mit auf die Strecke nehmen wollen, auf den Weg nehmen, ist es wichtig, dass auch die vernünftig angekommen sind. Das reicht nicht, wenn wir das denn nur einmal irgendwie kurz geflasht haben und zu sagen, ja, habe ich doch gesagt, ist doch klar. nee, wahrscheinlich eher nicht.
Das ist der Unterschied zwischen verstanden und einverstanden.
Ja.
Ach, das ist ja so, auch im Führungskontext ist doch genau dieses Thema. Wir glauben alle, wenn wir im Rahmen einer tollen PowerPoint-Präsentation erklären, wie unsere Strategie geht, dann sind wir sicher, das verstehen alle sofort. Und auch alle sind sofort damit einverstanden und wir wundern uns, warum die nicht gleich danach handeln. Die haben es noch gar nicht mal verstanden. Und unsere Mechanik ist einfach, im besten Falle erzählen wir genau das Gleiche 4 Wochen später nochmal. Wiederholung ist nicht verkehrt, nur wir wählen wieder den gleichen Kanal, wieder das gleiche PowerPoint, wieder die gleichen Bilder und wundern uns, dass wieder nichts passiert. Ungünstigerweise haben wir kommunikativ keine Bedürfnistür aufgestoßen. Und dann werden wir ja meistens ein bisschen komisch, weil dann sagen wir, okay, dann mache ich es jetzt direktiv, Klappe halten und machen.
Mhm. So. Wie wäre es richtig?
Das ist so die Geburtsstunde von Widerstand. Richtig wäre es, das Verstehen zu überprüfen. Zu sagen, wie geht's euch jetzt damit? Erzählt mal, was habt ihr verstanden? Was kam bei euch an? Worauf kommt es jetzt an im nächsten Schritt? Mhm. Und dann natürlich die Frage, was heißt das denn für euch? Heißt das, ihr macht weiter wie bisher? Müsst ihr ein bisschen nachjustieren? Müsst ihr über manche Dinge komplett neu nachdenken? Aber erzählt mal, was kam da jetzt bei euch an? Wie geht's euch damit? Und dann merke ich sehr schnell, dass die noch ganz, ganz am Anfang sind, dass die sagen, naja, der Chef hat halt gesagt, so ist es, jetzt mache ich es halt. Oder sie fangen an mitzudenken. Sie gehen in dieses Einverstanden, auch nochmal wichtig. Wenn jemand sagt, ich habe es verstanden, heißt das noch lange nicht, dass er es gut findet. Auch da ist noch meine Wegstrecke. Also ich habe so ein Modell entwickelt, das fängt an beim Wissen, Wollen, Können, Glauben, Tun. Und das ist sehr demütig.
Nochmal, Wissen, Wollen, Glauben?
Glauben. Also Wissen, Wollen. Können, Glauben, Tun. Also ich nehme mal, wahrscheinlich sprengt es jetzt im zeitlichen Rahmen endgültig. angenommen, du entscheidest dich, Marathon zu laufen.
Ja.
Erste Stufe, du eignest dir Wissen an. Das heißt, du weißt, okay, das sind irgendwie ein bisschen mehr wie 42 Kilometer. Kettenrauchen passt vielleicht nicht optimal dazu. Ernährung umstellen könnte man diskutieren. Günstig wäre, ab und zu trainieren.
Schnelle Äthiopierin so, schaffen das in 2 Stunden, 11 Minuten. Der hat es mich aber gerade zerlegt bei der Zahl.
Ja, unglaublich. Genau. So, aber um im Beispiel zu bleiben, so jetzt kaufe ich mir 5 Bücher über Marathon und ich weiß alles. Ich bin der Super-Experte. Ich bin noch keine Minute gelaufen.
Das musst du doch wollen.
Mhm. Genau. So. In aller Regel kann man auch sagen, und ich überprüfe das Können. Also ich gehe zum Arzt und sage, also kann ich überhaupt? Bin ich zu schwer? Ist mein Herz in Ordnung? Und so weiter. Und dann will ich. Bin aber noch lange nicht beim Handeln. Jetzt kommt nämlich der Punkt, wo die meisten rausfliegen. Ich glaube nicht dran. Ich habe es verstanden, ich will, ich kann. Ich habe schon 1.000 Euro für meine Ausrüstung ausgegeben. Ich habe mir ein Laufband gekauft. Ich kenne jemanden, der hat 2 Rennräder im Keller stehen für locker 30.000 Euro.
Ja, genau. Super.
Der kann dir sagen, wer bei der Tour de France 1954 kurz vor dem Ziel bei Mont Ventoux noch ein Glas Rotwein getrunken hat. Aber er ist noch keinen Kilometer gefahren.
Noch keinen.
Weil er nicht dran glaubt, weil er ungefähr 180 Kilo schwer ist.
180 Kilo ist ja auch eine Dimension für so ein Fahrrad.
Mhm. Aber ja. er will. Auch sein Arzt hat gesagt, sie können. Sie müssen natürlich behutsam einsteigen.
Ja.
Aber er glaubt nicht dran.
Ja, da sind wir wieder also bei Leuten, Leute groß Beispiel. Machen. Wir müssen denen natürlich auch diesen Glauben an sich auch mitvermitteln.
So ist es.
Genau. Und deswegen, du sagtest ja eben, nicht mehr für, sondern mit Unternehmen arbeiten oder nicht mehr für, sondern mit Menschen arbeiten, könnte man ja auch sagen. Ja. Was ist denn in der Haltung der Unterschied? Vielleicht ist da nochmal der ein oder andere Ausflug notwendig, weil ich glaube, mit der Haltung machen wir ja tatsächlich, ich würde sagen, 180 Grad Unterschied. Aber wie denkst du?
Also meine Haltung hat eine Überschrift, die heißt charismatisches Loslassen. Mhm. Und dahinter steckt wirklich ein Befähigungsprinzip, nämlich zu sagen, ich merke, jemand ist talentiert in Social Selling. Nehmen wir mal was Fachliches. Mhm. Ja, hat einen Riesenspaß dran, Content zu erzeugen, versteht die Mechanik, blickt viel mehr wie ich selbst. Ja, da steige ich irgendwann aus. Ich kann es noch konzeptionell verstehen, ich kann es auch strategisch verstehen. Aber wie das handwerklich geht, worauf man beim Wording achten muss, da steige ich irgendwann aus. Und andere groß zu machen, heißt irgendwann zu sagen, ich glaube an dich und deine Expertise, mach's. Und gib Bescheid, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann helfe ich dir. Aber ich werde deine Texte nicht überprüfen. Ich werde deine tägliche Arbeit nicht überprüfen. Wir unterhalten uns ab und zu über die Ergebnisse. Aber es ist deine Bühne und ich gebe sie dir tutto komplett.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ach übrigens.
Hey, hier kommt eine persönliche Einladung an dich. Es ist ja gar nicht so einfach, sich aus dem Tagesalltag einfach systematisch rauszunehmen und freizuschaufeln, seine zeitliche Freiheit wieder zurückzugewinnen. Und weil immer wieder die Frage kommt, du Uli, wie mache ich denn das und wie kannst du mich da irgendwie unterstützen, habe ich die 10-Wochen-Challenge ins Leben gerufen. 10 Wochen lang bekommst du montagmorgens einen Videoimpuls, 8, 9, 10 Minuten mit einer Aufgabe für die Woche. Also du musst einfach nichts tun, außer diese Aufgabe erledigen, aber das ist im normalen Tagesalltag easy peasy, ohne Zeitaufwand möglich. Es wird dein Führungsverhalten und deine Art Unternehmer sein, ja, in Frage stellen, auf den Kopf stellen. Du wirst dich völlig anders erleben und vor allem wirst du auch deine Welt völlig anders erleben. Und freitags werden wir dann in dem exklusiven Kreis von maximal 10 Leuten, die teilnehmen können, werden wir einfach deine Erfahrungen, deine Erlebnisse, deine Erkenntnisse und vor allen Dingen deine Ergebnisse angucken. Was hat's denn die Woche wieder gebracht? Also wenn du dabei sein magst, einer von den 10 in der nächsten Runde, dann melde dich. Meine E-Mail-Adresse ist ja in den Shownotes. Also sei herzlich willkommen.
Wegebedarf.
Also wenn ich mit Leuten unterwegs bin, sage ich ja immer, hör die Zwergenzucht auf, mach die Leute groß und sieh sie größer, wie sie selber sehen und sieh sie so, wie, das ist vielleicht ein bisschen egoistisch, wie du sie gerne hättest, dass sie wären oder wie du sie jetzt schon siehst, dass sie wären. Also einer meiner Tagewoche-Kunden hatte immer alles alleine gemacht, jetzt haben wir mittlerweile aber 40 Mitarbeiter aufgebaut und jetzt hat er gerade eine neue Auszubildende eingestellt. Da sagte du, sieh die so wie die Top-Assistentin in 3 Jahren und geh mit der jetzt schon so um. Glaub an die, dass die überhaupt Top-Assistentin wird und lass keinerlei Zweifel aufkommen, egal was sie falsch macht, dass das wird. Und er schafft es. Und das Mädel ist so grandios gut, die wuppt da den ganzen Laden im 2. Lehrjahr. und da finde ich, das ist natürlich höchst manipulativ im guten Sinne, weil wir die Leute an die Hand nehmen und groß machen, statt sie irgendwie, weil sie selber nicht an sich glauben, das hört sich jetzt so ein bisschen krass an, klein zu lassen, das ist schon fast ein bisschen arrogant, aber ich meine das positiv. Also so das Potenzial in den Leuten, das ist irre, wenn wir als Führungskräfte, als Chefs, als Unternehmer erstmal dran glauben.
Ja, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wie viele Führungskräfte begegnen uns? Und nochmal ganz wichtig, ich will mich da nicht ausnehmen. Also wir haben alle unsere Hybris, die wir vor uns hertragen.
Ach, massenhaft.
Ja, also um Gottes Willen.
Also die Führungsfehler, die 10, die ich in dem netten Heft mal zusammengeschrieben habe, das hieß erstmal Boost Your Rat Race, also wie kannst du dein Hamsterrad beschleunigen, die 10 wirksamsten Führungsfehler, die 10 wirksamsten Hebel, um dein Hamsterrad schneller zu kriegen. Also die 10 Fehler, die ich da beschrieben habe, die kann ich dir exzellent vorleben über Jahre. Also das habe ich, also das ist alles, also da ist nichts erfunden, da ist alles echt. Und natürlich die Kurve dahinter auch, sonst hätte ich das ja nie schreiben können. Also zu sagen, hier, wir wären perfekt auf die Welt gekommen. Nee, wir haben einen Haufen Lehrgeld bezahlt, manchmal mit Doppel-E und manchmal mit EH. Nur das heißt ja nicht, dass wir das dann so lassen, nur weil wir die bessere Erkenntnis haben, wäre ja besser, wenn wir da hinkommen. Und wenn wir, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wenn wir mit Chefs reden, wo auch immer, dass sie nur Idioten beschäftigt haben. Naja, wie ist denn so ein Laden, wenn der, du hast ja so ein schönes Beispiel, wenn du mit jemandem redest und sagen, sie coachen sie mal zu Tode, ich habe ja nur Idioten beschäftigt, da frage ich mich ja immer, wer hat denn die alle eingestellt? das muss ja auch einer gewesen sein, wahrscheinlich der mir gerade gegenüber sitzt.
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Ja, absolut. Also du hast das Beispiel angesprochen. Also nochmal, jeden Fehler selbst gemacht und daraus gelernt. Und genau diese These, also es war genau eine Situation, Vertriebsleiter sitzt mir gegenüber, das war Beratung, sagt, erzählen Sie mal, wo tut's denn weh, was sind Ihre Pain Points, wo machen Sie sich wirklich große Sorgen, aber auch gerne, wo ist die Welt in Ordnung in Ihrem Vertrieb? Und da war so eine Aussage, Originalzitat, mein Hauptproblem ist, ich habe nur Idioten in meinem Außendienst.
Ja.
Sag ich, okay. Und dann habe ich 2 Dinge gesagt. Zum einen, wie viele dieser Menschen haben Sie eingestellt? Und die 2. Aussage war, wir beide treffen jetzt eine Vereinbarung. Wenn wir jemals zusammenarbeiten sollten, dann arbeiten wir mit dem besten Team der Welt.
Das war wahrscheinlich eine ziemliche Herausforderung für den Kopf.
Um ehrlich zu sein, das Gespräch war erstmal beendet.
Ja, genau. Super gut. Klare Entscheidung.
Der kam nach 3 Monaten wieder auf mich zu und meinte, Herr Wölbel,
Sie haben recht.
Ich glaube, wir müssen nochmal reden. Könnte sein, dass das Problem vor Ihnen sitzt. Und damit hat er sich auf den Weg begeben. Und cool, mit Schmerzen und, cool und Marathon und super langer gut. Weg.
Wow.
Aber dann passierte was und dann hat er auch irgendwann sein Team wieder erreicht. Weil wenn ich natürlich mit einem Mindset da sitze, das heißt, eigentlich habe ich nur Idioten um mich rum, dann merken die das völlig überraschend.
Ja, völlig überraschend, genau.
Und dann ist rum. Und dann funktioniert nichts mehr.
Das ist der Elefant, der im Zimmer rumläuft und ihn keiner sieht, genau.
Genau. Ja,
das ist so ungefähr. Und da strahlen wir ja ohne Ende in irgendwelche Botschaften in die Welt und wundern uns, dass das komisch ankommt. Und wenn wir da nicht so link und rechts oder Körper, Seele, Geist, wie auch immer du sagst, wenn man da nicht stimmig ist, dann was wird das? Nix. Nur Druck. Ja. Nur Ärger, nur Stress.
Dann nehmen wir mal so ein Thema wie Sprache, Kommunikation. Das sind teilweise auch einfach handwerkliche Dinge, die wir irgendwie verlernt haben. Also es gibt für meine Begriffe eine ungefähr, keine Ahnung, 70.000 Jahre alte Kommunikationsregel, die heißt für mich, wahr ist, was B versteht, nicht, was A sagt. Mhm. Und wenn ich das einfach verstehe und beherzige, dann habe ich kein Recht zu sagen, warum versteht mich hier niemand, sondern ich habe immer ein Recht zu sagen, was muss ich tun, damit man mich versteht. Wie muss ich sozusagen meine Sprache, so zweites Thema, also kennen wir alle, stellen Sie sich bitte jetzt alles vor, nur kein rosa Pferd.
Funktioniert
nahezu. Damit ist es erledigt. Und wir arbeiten manchmal auch in der Führungskommunikation mit etwas sehr Gefährlichem, nämlich doppelter Verneinung. Ich habe nie behauptet, dass Sie kein Arschloch sind.
Guten Tag.
Doppelte Verneinung.
Ja, ja, klar. Kann ja nicht funktionieren, genau.
Ja. Nochmal, was nimmt unser Hirn wahr? Den stärksten Begriff dieses Halbsatzes, Arschloch. Und das ist Arschloch.
Ja, klar.
Fertig. Und damit steht es im Raum. Das rosa Pferd ist da und da kann ich nichts mehr tun.
Und da sind wir.
Ich habe nie behauptet, dass ich ein schlechter Trainer bin, Pressekonferenz.
Ja, genau, guten Tag. Also super. Da sind wir ja die Verursacher unserer eigenen Welt. Also das,
absolut.
Und da sind wir ja wieder auch bei der Spur, Leute groß machen und selber nicht auf die Bühne müssen, sondern denen den Raum geben. Und mit einer gewissen Art von Denke, die du da beschreibst, geben wir den Leuten ja einen Raum für Wachstum, für Größe, für Potenzial, für flapsig ausgedrückt, wer es auf die Straße kriegen.
Und das ist doch eine andere Führungsqualität, als zu sagen, ich glaube, Sie müssen noch an Excel arbeiten.
Ja, nett.
Ja, auch zu sagen, Mensch, also ich gerade in Fall im Coaching, ein wirklich toller Manager, der läuft in eine Wahrnehmungsfalle, weil er liebt Katastrophen.
Oh.
Das heißt, er verliert oder hat über die Jahre die Wachheit für die kleinen und großen Erfolge und Gründe zum Feiern verloren. Das geht so weit, der sucht sich Krisen, weil nur da fühlt er sich wohl und sicher. Der kann gar nicht zulassen in seinem Mindset, dass was gut läuft, dass etwas in Ordnung ist, dass er zufrieden abends nach Hause fährt und sagt, hey, heute haben wir einen guten Job gemacht. Und es ist sehr, sehr anstrengend, ihn aus dieser, sag ich mal, Falle oder aus diesem Loch da rauszuzerren. Und das ist das, was ich vorher beschrieben habe. Der ist gerade im Zustand der bewussten Inkompetenz. Mhm. Er versteht, dass das nicht günstig ist für sich, für seine Mitarbeiter, für das gesamte Unternehmen. Er versteht es. Und jetzt geht es ins Üben.
50.000 Sprünge, okay.
Ja. In dem Fall jeden Abend 10 Minuten drüber nachdenken. Was waren Erfolgsgeschichten heute?
Ich glaube,
ist die Übung für ihn.
Ich hatte ja, glaube ich, schon mal von den zwei Führungsstilen Fliege und Biene erzählt. Die öfter mal Podcast hören, die kennen die Geschichte schon. Ich mache das ja manchmal relativ simpel. Es gibt den Führungsstil Fliege. Fliegen finden Scheißhaufen. Die stellen sich so teilweise ja automatisch zu. Also den ganzen Tag häuft sich alles auf dem Chefschreibtisch. Das kennen wir alles und die Folgen davon ja auch. Und wenn ich die dann auf so eine Woche oder zwei Challenge schicke, zu sagen, die nächsten zwei Wochen nur Biene. Bienen suchen Blüten und finden Nektar und machen daraus Honig. Und dein Job ist, die nächsten zwei Wochen alles wahrzunehmen in der Firma, was super gut läuft. Wo ist der Honig? Wo ist die Blüte? Und wenn du in die Küche gehst und gehst an die Spülmaschine und da steht ein kaputtes Glas drin, freu dich, dass jemand die Küche aufgeräumt hat. Und das ist so brutal herausfordernd. Also es gibt ja vermeintlich schwierigere Übungen, die ist ja mega simpel, aber das ist das, was ich immer wieder mitkriege. Die kommen so an ihre Grenzen, weil das außerhalb des normalen Denkmusters ist. Das ist so krass. Und dann ist es noch krasser zu beobachten, wie sich die Leute verändern, wenn wir als Biene führen und nicht mehr als Fliege.
Absolut.
Fliege kennen die ja alle. Oh, war schon wieder scheiße. Ja. Hier, du kannst kein Excel, du bist da zu doof. Ja, ist gut, Chef. Ja, genau. Und wenn wir das rumdrehen, und da sind wir ja wieder bei, können wir den Leuten doch die Bühne.
Absolut.
Das ist so ein Punkt. Wenn man so einen Veränderungsprozess anstößt, weil Bühne geben und sich selber rausziehen, in den Hintergrund stellen und die anderen groß werden lassen und genießen, dass sie groß werden mit mehr oder weniger berechtigtem Stolz am Rand stehen und Spaß haben, Leute wachsen zu sehen. Was braucht's denn, um von uns als Unternehmer, als Führungskräfte, um so einen Prozess anzustoßen, zu begleiten, zu fördern?
Also mein Trick ist, um ehrlich zu sein, dass ich mir kleine Bühnen suche, weil ich es brauche. Mhm. Auch zum Beispiel im privaten Umfeld, wie auch immer. Und das Zweite ist tatsächlich dieser tiefe Glaube und das uneingeschränkte Vertrauen an die Menschen, die ich entwickle. Weil nur dann kann ich loslassen. Also nicht zu sagen, jetzt zeigst du mal 2 Jahre, was du kannst, und dann gebe ich dir mein Vertrauen.
Nee, du musst Vorleistung gehen. Das ist ein netter Begriff.
Das ist Invest.
Fast untergegangen. Ja, also, uneingeschränktes Vertrauen. Das ist ein großes Wort. Uneingeschränktes absolut. Vertrauen.
Und damit kann ich auch mal auf die Nase fliegen.
Ja, macht ja nichts.
Ist ja logisch. Aber die These heißt weiter.
Ja.
Menschen das uneingeschränkte Vertrauen zu schenken. Also nochmal, wir sind hier im unternehmerischen Kontext. Natürlich checke ich, tasten uns ran zu sagen, wie sehen die Kompetenzfelder aus, passt das Zielprofil, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber auch nur bei kleinen Aufgaben, hör zu, du hast mein uneingeschränktes Vertrauen. Ab jetzt machst du die Reiseplanung für mich. Ich verspreche dir, die Diskussion hatte ich mit der Assistentin, ich werde nie wieder Booking.com aber auch nur angucken, weil die hat mich dann irgendwann gepackt zu sagen, lass doch mal jetzt endlich den Scheiß mit der Reiseplanung. Nur weil du gerade im Zug sitzt und Zeit hast, es ist mein Job und es ist meine Verantwortung und ich mache das für dich und ich mache das gut und du gibst mir Bescheid, wenn es was gibt, aber lass die Finger weg. Ja, also da kann ja auch auf der anderen Seite was entstehen. Das ist jetzt ein banales Beispiel. Aber ich glaube, diese Einstellung zu sagen, ich schenke uneingeschränktes Vertrauen, das fällt uns alles andere als leicht.
Es wird vorkommen, dass wir mal enttäuscht werden. Okay,
ja,
das ist der Preis. Bei der anderen Version, bei permanentem Misstrauen, wird es unbedingt und immer und andauernd vorkommen, dass wir enttäuscht werden, weil dann immer alle alles falsch machen. Also die Wahrscheinlichkeit auf Versagen ist 100. Und so bei der anderen ist es vielleicht 1 oder 2 oder 3, lass es 5% sein. Ich hatte ja auch in meinem Autoteileladen, die konnten ja machen, was sie wollten. Ich habe in 18 Jahren 3 Leute entlassen, weil sie meinen und deinen verwechselt haben. Aber in der Zeit haben wir sicher 35 durchgeschleust. Ja, okay. Der Schaden war überschaubar. Ich hätte ja sonst jeden Tag auf den Füßen stehen müssen und alles kontrollieren. Das hätte mich ja Jahrzehnte meines Lebens gekostet. Nee, komm, die 3, ja okay, Kollateralschaden. War nicht so schlimm, war nur Geld, die habe ich nach Hause geschickt, fertig, alles gut.
Genau, jo. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt eine kulturelle Macke ist bei uns, aber 9-mal traumhaftes Ergebnis auf der Basis dieses Vertrauensvorschusses, 1-mal nicht.
Ja, feier die 9.
Das ist genau der Punkt.
Feier die 9.
Wozu neigen wir? Wir neigen dazu, dem einen Mal hinterher zu jagen.
Viel zu viel Gewicht geben. Ja.
Die ganze Energiezufuhr wandert ab. Und daran kann man arbeiten.
Ich habe die auch nie angezeigt, irgendwie, war ja Diebstahl und keine Ahnung. Das kostet mich nur noch mehr Ärger.
Genau,
Schreibtisch leer machen, Schlüssel abgeben, Auto auf den Hof stellen. Ich habe die sogar ihre Beurteilung da selber schreiben lassen. Du schreib rein, was auch immer du willst. Ich unterschreibe das, du gehst einfach und tschüss.
Genau.
Das war die immer 3-in-1-Version. Wer mich einmal bescheißt, hat dann 3-in-1, eins das erste Mal, letzte Mal. Und dann gehst du einfach nach Hause, weil ich kann nicht uneingeschränkt vorvertrauen, wenn ich am Ende das dann nicht sehr konsequent exekutiere. Weil damit würde ich die anderen, das waren dann 23, da würde ich ja völlig unglaubwürdig sein. Nee, zum Schutz der 23 und von mir, keine andere Diskussion. Jetzt haben wir schon ein bisschen überzogen, aber das ist nicht so schlimm. Ja. So zum Thema Leute groß machen, selber nicht auf die Bühne müssen, sondern die Bühne unseren großen Leuten gönnen. Was würdest du denn unseren lieben Zuhörern mit auf den Weg geben, wenn du noch 3 Tipps verteilen könntest, aus den diversen Bereichen, die du ja kennst oder die du alle erlebt hast? Und natürlich sind deine Links ja in den Shownotes ohnehin verlinkt. Also wer mit dir Kontakt aufnehmen will oder tiefer einsteigen, der hat ohnehin die Chance, das zu tun. Und jetzt noch drei Dinge auf dem Weg.
Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
Also das Erste, was ich jedem empfehlen kann, ist sicherzustellen, wo seine eigenen Sweet Spots liegen. Zu sagen, und das ist mein Thema, das ich immer mit Kompetenz und Leidenschaft vertrete. Weil dazu haben wir ein Recht. Zu sagen, ich liebe Marketing, ich liebe Produktion, ich liebe Küche putzen, was auch immer. Aber einfach zu sagen, machen Sie sich auf die Suche oder macht euch auf die Suche zu sagen, wo ist mein Sweet Spot? Weil das hilft auch in der Ableitung. Das Zweite ist, einfach der Mut loszulassen. Der Mut, früh loszulassen.
Sauber.
Und der dritte Tipp heißt, mehr feiern wie motzen.
Guter Tipp zum Schluss. Mehr feiern wie motzen, genau. Ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Norbert, für die tiefen Insights. Und natürlich, wie gesagt, Links sind verlinkt. So, wenn ich das richtig verstanden habe, freust du dich über Kontaktaufnahme und dann machen wir Leute groß und dann gehen wir ein Stück weit auf die kleine Bühne und lassen die große Bühne für unsere Leute. Herzlichen Dank, Norbert. Herzlichen Dank dir, lieber Zuhörer, dass du wieder dabei warst. Das schalt gern wieder ein, empfiehlt's weiter. Und ja, üb einfach mal. Wie ist denn das mit Feiererfolge und hör auf zu motzen? Also, mach's gut, bis zur nächsten Sendung. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.